Wir möchten heute ein weiteres Thema in der systematischen Theologie miteinander betrachten und es passt gut zur Predigt vom letzten Sonntag, wie ihr dann auch merken werdet. Ich möchte aber, und das Thema, das lautet allgemeine Gnade. Ich möchte aber einsteigen mit einem Vers aus Römer 6, Vers 23. Römer 6, 23, da steht: Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Sobald Menschen sündigen, haben die Menschen vor allem etwas verdient. Das, was die Menschen verdienen, ist die ewige Trennung von Gott. Von Gott, dem Guten. Ewig getrennt sein. Abgeschnitten von jeder Möglichkeit, auch nur etwas Gutes von ihm zu erfahren. Das ist das, was wir Menschen, wenn wir gesündigt haben, verdienen. Die Ewigkeit in der Hölle, ewig den Zorn Gottes erdulden müssen. Jetzt denkt ihr vielleicht, wow, das ist aber schon noch heftig. Wenn ich sündige, habe ich so etwas Schreckliches verdient? Ja, das ist nämlich das, was Gott mit den Engeln, als sie gesündigt haben, gemacht hat. Es gab Engel, die haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und dann heißt es in 2. Petrus 2, Vers 4, und wir kommen heute ein bisschen in der Bibel herum, wer will, darf ab und zu mitlesen. 2. Petrus 2, Vers 4, da steht: Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Das ist das, was wir Menschen, wenn wir sündigen, verdienen. Direkt von Gott getrennt zu sein. In alle Ewigkeit abgeschnitten von jeglichem Guten. Das war auch das, was Gott den ersten Menschen angekündigt hat. Er hat ihnen gesagt, als sie da im Garten Eden waren, Adam und Eva, denen gesagt, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Also er hat es zu Adam gesagt. Eva wurde erst danach erschaffen. Zu Adam gesagt, also von allem Guten hier darfst du essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn an dem Tage, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. An dem Tage wirst du gewisslich sterben. Dann haben die von der Frucht genommen. Und was geschah? Sie sind nicht gestorben. Augenblicklich, nein. Der Tod wurde hinausgeschoben. Das war Gottes Gnade, dass sie nicht augenblicklich gestorben sind. Dass das Todesurteil auf viele Jahre hinausgeschoben wurde. Und seither leben Milliarden von Nachkommen von Adam und Eva, die nicht gerade sterben, wenn sie sündigen. Also statt dem sofortigen Tod und der sofortigen Strafe leben wir Menschen auch nach unserer ersten konkreten Sünde viele Jahre weiter und genießen zahllose Segnungen in der Welt. Die Frage ist, wie kann das der Fall sein, dass wir, die wir gar nichts Gutes mehr verdienen, trotzdem so viele Segnungen erleben? Oder anders gefragt, wie kann Gott weiterhin Sündern Segnungen gewähren, die eigentlich nur den Tod verdienen? Wie kann Gott den Menschen, die nie ihre Sünden vergeben bekommen, trotzdem so viel Gutes noch geben? Das ist so die Frage. Und die Antwort auf diese Frage ist, weil Gott allgemeine Gnade erweist. Allgemeine Gnade, das ist die Gnade Gottes, mit der er Menschen unzählbare Segnungen gewährt, die kein Bestandteil der Errettung sind. Die allgemeine Gnade, das sind die Segnungen, die diejenigen auch bekommen, die nicht gerettet werden. Also jeder Mensch. Allgemein ist hier so gemeint im Sinne von jeder Einzelne. Alle Menschen. Nicht nur die Gläubigen, nicht nur die Auserwählten. Von der allgemeinen Gnade wird die besondere, die spezielle oder die errettende Gnade unterschieden. Also die allgemeine Gnade bekommen alle Menschen und die spezielle Gnade bekommen nur diejenigen, die auch angemessen auf das Evangelium reagieren. Und das Evangelium, Jesus ist für uns, hat für uns gelebt, ist für uns gestorben. Wir sind Sünder. Und die angemessene Reaktion ist Buße und Glaube. Und wer jetzt seine Sünden bekennt, also Buße tut, wer an Jesus Christus glaubt, also Jesus im Glauben als Herrn annimmt, nach 1. Johannes 1,9 und Johannes 1,12, erlebt er eine Bekehrung, eine Wiedergeburt und bekommt so die spezielle Gnade Gottes, nämlich die Vergebung seiner Sünden und die Rettung in alle Ewigkeit. Das ist die besondere Gnade. Die bekommt aber eben nur derjenige, der Buße tut, der glaubt. Jetzt beide Gnaden, die allgemeine wie auch die besondere Gnade, haben ihren Ursprung natürlich bei Gott und bedeuten im Grunde das Gleiche. Was ist Gnade? Gnade, ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe, die Geschichte, die ich da letztens erlebt habe mit Ben, oder ob das nur in anderen Gemeinden war. Ich habe so viel gepredigt in den letzten Wochen, auch auswärts. Vielleicht habe ich es euch auch schon erzählt. Da jedenfalls Ben beginnt im Moment gerade zu lesen. Weiß auch nicht genau, wie er das gelernt hat. Der kann es. Heute Morgen hatte ich auf meinem Schreibtisch sein Pyjama zusammengelegt und dann ist das Zettel drauf gestanden, selber zusammengelegt von Ben. Hat er lautgetreu geschrieben. Sehr lautgetreu. Ich glaube, das Erste, was er so selbstständig geschrieben hat, ohne abzuschreiben. Und er beginnt auch alles zu lesen und eines Tages, vor etwa 2 Monaten etwa, war er bei mir im Studierzimmer, also in meinem Büro. Und dann gab es so ein Buch, das ist so ein bisschen hervorgehoben, so. Das möchte ich dann mal mit den Kindern lesen. Ist auch für Kinder gedacht, mit so Lektionen. Und da steht in Großbuchstaben das Wort Gnade. Und Ben war in meinem Zimmer und hat dann gelesen, Gnade. Dann sagt er, Papi, was ist Gnade? Und ich habe dann gedacht, wie erkläre ich das einem 5-jährigen Buben, was Gnade ist? Und dann habe ich ihm gesagt, look Ben, angenommen, du machst es Seich, dann hättest du es ja verdient, oder, dass es bestraft wird, oder zum Beispiel ins Zimmer musst für ein paar Minuten. Jetzt Gnade ist, wenn ich sage, look, musst nicht ins Zimmer gehen, kannst da vorne bleiben. Das ist Gnade. Oder Gnade ist auch, wenn ich sage, du hast es jetzt verdient, bestraft zu werden, aber stattdessen bekommst du Schocki. Und dann hat Ben gesagt, Papi, kannst du ein bisschen mehr Gnade, also kannst du ein bisschen mehr Gnade machen? Ja, ich glaube, er hat es verstanden, was Gnade ist. Gnade meint nämlich, ich bekomme nicht, was ich verdiene, sondern ich bekomme, was ich nicht verdient hätte. Im positiven Sinn. Das ist Gnade. Oder man kann auch sagen, Gnade kommt vom Wort Geschenk. Ein unverdientes Geschenk. Das ist Gnade. Und jetzt für Menschen, die glauben, ist es unverdiente Gnade, dass die Sünde vergeben wird. Und wir gerettet sein dürfen in alle Ewigkeit. Aber für alle Menschen ist es unverdiente Gnade, dass wir so viele Segnungen von Gott immer noch bekommen, selbst dann, wenn wir Gott ablehnen, nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und ich möchte jetzt in einem nächsten Punkt etliche Beispiele erwähnen, wie sich die allgemeine Gnade in unserer Welt zeigt. Und wenn wir jetzt vor Augen haben, aha, da gibt es die Hölle, die wir verdienen würden, das Abgeschnittensein von jeglichem Guten, dann kommen uns bestimmt Tausende von Beispielen in den Sinn, wo Gott uns allgemein gnädig ist. Zum Beispiel im natürlichen Bereich. Und da möchte ich jetzt mit euch zumindest mal Matthäus 5, 45 lesen, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Bibelvers im Zusammenhang mit dem Thema allgemeine Gnade. Da steht nämlich, denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also er, der Vater Gott, lässt die Sonne aufgehen, er lässt es regnen, über allen ist allen gnädig da. Oder noch ein anderer Bibeltext wäre Apostelgeschichte 14, aber ich lese jetzt Psalm 145, der ist auch ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit der allgemeinen Gnade. Psalm 145, Vers 9, da steht, der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Und Vers 15, aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Aber dann bei Vers 18 wäre es wieder die spezifische Gnade. Dort steht nämlich, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn ernstlich anrufen. Also Gott ist allen gegenüber gnädig und Gewissen besonders. Jetzt ist zum Beispiel jeder Atemzug von uns Menschen ist Gottes Gnade. Es könnte sein, dass Gott sagt, so, jetzt ist fertig geschnufft. Und dann wäre es für uns in diesem Moment fertig mit dem Leben. Und dieser Moment kommt bei jedem Menschen irgendwann einmal. Der letzte Atemzug. Aber solange wir leben, ist Gott unser Erhalter. Oder als die ersten Menschen gesündigt haben, hat Gott gesagt, gut, der Ackerboden, der bringt jetzt Dornen und Disteln hervor. Und was sehen wir heute? Er bringt nicht nur Dornen und Disteln hervor, sondern sehr viel Gutes. Sehr viele Früchte und Gemüse und ganz viele ist da in der Erde, was wächst, was wir zum Leben brauchen können. Material für Kleidung und Schutz in großer Fülle, nicht nur ein bisschen. Aber es gibt ja weltweit genügend Nahrung für alle Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Obwohl jeder neunte Mensch hungrig ins Bett geht, gäbe es genügend Nahrung für alle Menschen. Ist nur ungerecht verteilt. Das ist aber Gottes allgemeine Gnade, dass er genügend Nahrung schafft für alle Menschen auf der ganzen Welt. Oder dann denke ich an die Schönheit der Natur. Es gab den Fluch des Sündenfalls und trotzdem sehen wir noch so viel Schönes in dieser Welt. Ich denke jeweils so, wenn der Frühling kommt, kommt ja hoffentlich bald mal wieder. Und dann kommt Ben nach Hause vom Kindergarten und dann hat er einfach ein paar Blumen ausgerissen da am Wegrand. Das ist ja eigentlich Gett bei uns, so am Wegrand. So. Wunderbar, oder? Und dann gehen wir nach draußen und dann sehen wir diese vielen Blumen, nicht nur ein paar, sondern in Hülle und Fülle. Ich denke immer, Gott ist so verschwenderisch in seiner Natur. So vieles auch in dieser Welt, was noch, vielleicht noch kein Mensch je gesehen hat. Ich denke gerade in den Tiefen des Meeres. Oder an gewissen Orten. So viel Schönes. Oder die Berge. Vielleicht, wenn ihr das nächste Mal in den Bergen seid. So, das ist Ausdruck der allgemeinen Gnade Gottes. So wunderbar, so schön. Oder dann, wenn man vielleicht nicht gerade in einem Industriegebiet wohnt, sieht man auch ganz viele Sterne am Himmel in einer klaren Nacht. Unglaublich schön, was Gott geschaffen hat. Allgemeine Gnade dürfen wir alle genießen. Dann gibt es den Bereich des Verstandes. Und da ist ja spannend, dass Jesus zu den Menschen sagt, Johannes 8, Vers 44, da sagt er den Menschen, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Sagt Jesus den Menschen, er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und der Teufel ist der Vater der Lüge. Und trotzdem sind wir Menschen fähig, eine gewisse Erkenntnis der Wahrheit zu besitzen. Manche haben sogar eine große Intelligenz und einen scharfen Verstand. Und ich glaube, das kommt daher, dass Gott nach Johannes 1, Vers 9, dass Jesus Christus das Licht ist, das alle Menschen erleuchtet. Alle Menschen. Und zwar in der Rolle Jesu als Schöpfer und Erhalter erleuchtet er jeden Menschen. Jesus in der Rolle des Retters erleuchtet nicht jeden Menschen, aber als Schöpfer und Erhalter schon. Und so haben alle Menschen auch eine gewisse Gotteserkenntnis. Steht so in Römer 1, 21. Jeder Mensch hat ein gewisses Empfinden für die Existenz Gottes. Und auch so einen Hunger nach Gott. Nennt das auch eine Sehnsucht. Irgendwie so eine Sehnsucht nach dem Ewigen, nach dem Göttlichen. Klar, die Folge dieser Sehnsucht sind auch die vielen menschengemachten Religionen. Muss ich schon sagen, ja? Aber irgendwie spüren wir in uns drin wie eine tiefe Sehnsucht nach mehr. Und dann hat auch jeder Mensch die Fähigkeit, Wahrheit zu erfassen und sie vom Irrtum zu unterscheiden. Wir sind fähig, in der Erkenntnis zu wachsen. Und diese allgemeine Gnade, die hilft bei der Erforschung, sage jetzt mal, des Weltalls und meine damit einfach alles, was sichtbar ist. Allgemeine Gnade ist der Grund für all die Entdeckungen in der Naturwissenschaft, für all die Technologie. Und jetzt muss ich hier anfügen, die Überzeugung in der Christenheit, dass es eine allgemeine Gnade gibt, hat eine sehr große Hochachtung der Naturwissenschaft bewirkt, also in den christlich geprägten Regionen, so vor allem im Mittelalter auch. Dass man begonnen hat, auch die Welt zu entdecken, weil man der Überzeugung war, Gott hat allgemeine Gnade hineingelegt in uns. Deshalb eine Hochachtung für Naturwissenschaft, für Technologie, ist eine Folge der allgemeinen Gnade. Es braucht nicht den Heiligen Geist, um Entdeckungen zu machen, um die Glühbirne zu erfinden oder den Strom oder das Auto oder was auch immer. Das braucht nur allgemeine Gnade. Also konkret, jedes Mal, wenn wir in ein Auto steigen oder ein Kabel an ein Stromnetz schließen oder eine Kamera einschalten, den Computer oder den Lautsprecher, jedes Mal, wenn wir ein Haus betreten, ein Lebensmittelgeschäft, dann dürfen wir daran denken, das ist nur möglich, weil Gott allgemein gnädig ist und so viel Gutes schenkt. Das dürfen wir genießen. Dann der moralische Bereich. Da sagt uns ja die Bibel in Römer 3, Vers 10 und folgende oder Epheser 2, 1, dass wir Menschen total verderbt sind. Also gibt es keinen Bereich unseres Lebens, der nicht irgendwie von der Sünde in Mitleidenschaft gezogen wurde. Total, meine ich, jeder Bereich. Unser Verstand, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Das können wir jetzt lange durchdiskutieren, wie oft man Dinge komisch denkt oder Prüfungen nicht besteht, weil das Denken eingeschränkt ist. Die Gefühle, die manchmal so dumm tun und so. Und der Wille, der manchmal einfach nicht will, dass wir beginnen. So die Bewegungsenergie irgendwie. Am liebsten sagt er, mach um, ein bisschen chillen. Und wir merken, das ist irgendwie nicht so ganz perfekt. Und dann alle anderen Bereiche, natürlich im moralischen Bereich, sehen wir ganz, ganz viel, wo das von der Sünde auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich denke hier, der ganze zwischenmenschliche Bereich, die Streitigkeiten, der Neid, Gier, Hass, Verachtung, all die Kriege. Ich denke auch an Diebstahl, an Mord, Ehebruch, an Lüge. All das ist doch die Sünde in unserem Herzen. Da sehen wir, der Mensch ist total verderbt gemäß der Bibel. Aber, das müssen wir auch beachten, er könnte immer noch schlimmer leben, als er lebt. Also er ist noch nicht maximal schlimm. Es ginge noch schlimmer. Unsere Sündhaftigkeit ist noch nicht maximal ausgeprägt. Und warum ist das nicht so? Weil Gott allgemein gnädig ist mit uns Menschen. Und er hat gewisse Schranken wie eingesetzt in unserer Welt, die dem Bösen ein bisschen Einhalt gebieten. Oder ich würde sagen, so eine gewisse Bremse für das Ausbrechen der Sündhaftigkeit ist. Und diese Bremse ist zum Beispiel unser Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen und ein gewisses Empfinden für richtig und falsch. Dann gibt es auch die Autorität der Eltern. Und das sehen wir vor allem im Buch der Sprüche, wie wichtig es ist, auch Kinder zu erziehen, sie zu lehren. Und dann diese Autorität der Eltern bewirkt, dass Kinder nicht alles tun, was sie tun möchten. Also sie beginnen schon so zu tun, wie sie wollen. Das wissen wir jetzt bei Nummer 3 auch schon. Aber dann müssen wir sagen, nein, und dann gibt es Konsequenzen, oder? Also es braucht die Eltern, um ein bisschen Böses zu beschränken. Oder auch die Obrigkeit. Das habe ich letzten Sonntag ja ausgeführt, Römer 13. Die Obrigkeit, die die Aufgabe hat, das Böse zu bestrafen und das Gute zu belohnen, nach Römer 13. Und jetzt eine Anmerkung dazu. Natürlich ist unser Gewissen, natürlich sind die Eltern und natürlich ist die Obrigkeit auch von der Sünde korrumpiert. auch beeinflusst. Also niemand von uns hat ein perfektes Gewissen. Manchmal höre ich Menschen, die sagen mir, also ja, überhaupt kein schlechtes Gewissen bei dem, denke ich mir, solltest du aber. Oder? Unser Gewissen ist manchmal sehr schlecht geeicht. Unser Gewissen kann sehr böse sein. Manche, die sagen, ja, kein schlechtes Gewissen, spielt überhaupt keine Rolle, ob du ein schlechtes Gewissen hast oder nicht, ob es richtig oder falsch ist. Denn wenn die Bibel sagt nein und du machst es trotzdem und hast kein schlechtes Gewissen, solltest du unbedingt ein schlechtes Gewissen bekommen. Dazu ist das Gewissen ja da. Und wenn Gott aber sagt ja und du hast trotzdem ein schlechtes Gewissen, dann ist auch irgendetwas schlecht geeicht. Vielleicht durch die Erziehung der Gesellschaft. Dann gibt es manchmal noch so den Zwischenfall, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt richtig oder falsch. Und da sagt uns, glaube ich, Römer 14, wir sollten auf unser Gewissen Rücksicht nehmen. Der eine isst Fleisch, Götzen, Opferfleisch, der andere isst nur Gemüse. Ja, nehmen wir aufeinander Rücksicht. Oder auch aufs eigene Gewissen. Aber das Entscheidende ist nicht unser Gewissen, sondern die Bibel. Aber unser Gewissen kann eine Lügendetektor so wie ausschlagen bei uns. Nein, nicht gut. Die Eltern sind natürlich nicht perfekt. Niemand von uns hatte perfekte Eltern. Und die Obrigkeit, das wissen wir auch, macht nicht nur perfekte Gesetze. Und trotzdem, wenn wir jetzt die Geschichte betrachten, dann sehen wir, ich denke mal so an die letzten 6000 Jahre, was man da weiß aus den Kulturen und Gesellschaften, dass so unter dem Strich man doch sagen kann, dass das Gewissen in allen Kulturen, bei allen Menschen im Durchschnitt, auch die Erziehung der Eltern und die Obrigkeit, durchschnittlich dann ausgeschlagen hat, wenn Menschen gemordet haben. Bei Diebstählen oder bei, ja, es gibt doch immerhin ein gewisses Verständnis auch für den Schutz der Ehe und Familie. Oder des eben Schutz des Lebens, Schutz des Eigentums, Verbot der Unwahrheit und so. Jetzt sage ich noch etwas. Jeder Mensch ist von Natur aus in der Lage, Gutes zu tun. Und jetzt denke ich, würde vielleicht der eine oder andere gerne Einspruch anmelden. So. Einspruch, halt. Römer 3, Vers 12. Dort steht doch, da ist keiner, der Gutes tut. Matthias, jetzt bist du unbiblisch. Ich möchte schon biblisch sein. Jesus hat nämlich gesagt, Lukas 6, Vers 33, und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr, auch die Sünder tun dasselbe. Also Jesus sagt, auch die Sünder tun Gutes. Kein Thema, logisch. Aber das Gute, das wir Menschen tun, bringt uns keinen Verdienst vor Gott. Also ist so, vor Gott wird es nicht als gut angesehen. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschieht. Und alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Aber vor den Menschen ist das durchaus gut. Also es gibt viele Menschen, die tun mir ständig Gutes. Denke hier an den Müllmann, der unseren Müll mitnimmt. Das ist doch eine gute Tat. Das tut mir gut, oder? Aber wegen dem ist er noch nicht unbedingt gläubig. Und so tun wir einander ständig Gutes. Voreinander. Aber vor Gott zählt das dann trotzdem nicht als Verdienst. Aber von Natur aus ist jeder Mensch in der Lage, nicht nur zu sündigen, sondern auch Gutes zu tun. In unserem Sinne Gutes. Dann der kreative Bereich. Es gibt ja Menschen, die sind unglaublich geschickt in künstlerischen und musischen Dingen. Also ich muss sagen, als Gott allgemein gnädig war im künstlerischen Sinn, hat er mich vergessen, vermutlich. Oder ein bisschen weniger beachtet. Also Gott, Gnade ist ja immer unverdient, ich kann ihm da keinen Vorwurf machen. Oder warum hast du mir nicht so viel künstlerische Begabung gegeben? Aber ich weiß einfach, Gott war mit anderen gnädiger. Musisch geht vielleicht noch. Aber es gibt Menschen, die sind unglaublich künstlerisch begabt. Ich habe jetzt schon den Eindruck, mein Sohn zeichnet besser als ich. Aber das ist dann gut. Und dann gibt es ja noch andere Dinge, die wir tun können. Sport und Kochen und Schreiben und viele Dinge, wo man geschickt sein kann. Dann haben wir auch die Fähigkeit, Schönheit wertzuschätzen. Auch das ist ein Ausdruck der allgemeinen Gnade. Wir haben ein ästhetisches Empfinden. Es ist uns letztlich nicht egal, ob etwas schön tönt, schön aussieht, schön wirkt. Wir alle wünschen uns immer etwas, was schöner ist, als etwas, was uns weniger schön ist. Gerade das Funktionale ist schon auch wichtig oder sehr wichtig. Aber wenn wir wählen können, haben wir lieber eine schöne Wohnung als eine Wüste, oder? Ja, beim Ehepartner sowieso. Gut. Genau. Aber das Gute ist ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist genial. Sehr subjektiv, gibt viel Grund, sich darüber zu diskutieren auch, was schön ist und was nicht. Aber Gott hat es so geschenkt, dass wir fähig sind, Schönheit wahrzunehmen und wertzuschätzen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen ohne Gott fast kreativer sind als diejenigen mit Gott. Also ich habe manchmal wieder den Eindruck, dass Musik von ungläubigen Menschen besser tönt als die von den Christen. Und auch bei den Filmen habe ich den Eindruck, dass da die ungläubige Filmindustrie irgendwie bessere Filme hinbekommt als die christliche Filmindustrie. So wie auch immer. Und vielleicht habt ihr diesen Eindruck auch schon gehabt. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass Gott vermutlich sehr gerecht verteilt so zwischen Gläubigen und Ungläubigen, nur dass es halt sehr viel mehr Ungläubige gibt und dann halt ein bisschen mehr Geld bei Hollywood ist als bei Christiwood. Nein, wer weiß nicht, wie das heißt dort. Aber das ist vielleicht so das ganz naheliegende Argument, aber ich glaube, es gibt noch ein weiteres Argument, warum Christen manchmal wie einfach weniger für die Kunst bekannt sind. Und das liegt daran, dass wir uns als Christen sehr schnell auf die Evangeliumsverkündigung konzentrieren und denken, überlassen wir doch die Kunst den anderen. Und dass wir uns da wie zurückziehen aus dem Ästhetischen, aus dem Kunstbereich. Und das sage ich jetzt als einer, der überhaupt nicht kunstinteressiert ist, das muss ich zu meiner Schande sagen. Aber ich meine trotzdem, dass wir als Christen in diesem Bereich tätiger sein sollten. Warum? Weil Kunst hat ein unglaubliches Potenzial zu beeinflussen. Oftmals sind es die Künstler, die wie vorausahnen, in welche Richtung sich das Denken der Menschen entwickelt. Deshalb schaut mal postmoderne Kunst an, die ist schon seit Jahrzehnten, ist die sinnlos. Wie ein Vorausbote. So, für unsere Zeit heute, in der alles irgendwie geht, oder? Und da denke ich, als Christen könnten wir durchaus hier auch einen Einfluss wahrnehmen. Denn Kunst hat das Potenzial, Vorurteile und Hindernisse des Verstandes zu umschiffen und das Herz wie direkt für Gottes Liebe zu öffnen. Kunst hat ein unglaubliches Potenzial, dass dort, wo Menschen vom Verstand her Gott ablehnen, das Herz wie zu berühren und eine gewisse Offenheit für Gott auch zu bewirken. Und deshalb sind dort, wo wie Kunst und Wort Gottes zusammenkommen, oder ein Musical und Evangeliumsverkündigung zusammenkommen, entfaltet sich eine unglaubliche Kraft. Dann allgemeine Gnade gibt es auch im gesellschaftlichen Bereich. Denk hier an verschiedene Organisationsformen und Strukturen, wie zum Beispiel die Familie, die auch nach dem Sündenfall immer noch existiert. Es gibt immer noch Ehemann und Ehefrau, Kinder, es gibt immer noch diese Institution der Familie. Die gibt es auch seit dem Sündenfall. Oder auch die Obrigkeit. Übrigens, wann wurde die Obrigkeit von Gott eingesetzt? Wisst ihr das? Das habe ich erst übrigens nach der Predigt vom Sonntag herausgefunden, dass die Obrigkeit wurde gar nicht mit der Schöpfung eingesetzt, sondern der Bride. Will niemand? Ja, aber die Obrigkeit als Regierung, nicht in der Gesellschaft, sondern die Regierung, so Staatsregierung. Bei Mose, es geht noch früher, nach der Sintflut. Denn vor der Sintflut hat Gott selbst direkt für Ordnung gesorgt. Als Kain gemordet hat, hat er ihm ein Zeichen gemacht. Keine Ahnung, wie das genau aussah. Und Gott hat direkt bei Lamech und so direkt eingegriffen und dann sagt er nach der Sintflut, 1. Mose 9,6, glaube ich, steht und dass das Leben jetzt geschützt werden soll, dass Blut gefordert wird, wenn jemand Blut vergießt. So. Und damit wurde die Todesstrafe eingeführt. Für den Staat, nicht für das Zwischenmenschliche übrigens, sondern für die Obrigkeit. Genau. Und dann in Römer 13 deutet das Paulus ja dann so, Gott hat die Obrigkeit eingesetzt, um das Böse zu bremsen. Eine Gabe für alle Menschen. Also die Obrigkeit ist eines der primären Mittel, die Gott benutzt, um das Böse in der Welt zu bändigen. Jetzt kann man sagen, die menschlichen Gesetze, Polizeikräfte, das Gerichtswesen, das stellt eine gewisse Abschreckung oder eine starke Abschreckung gegen viel Böses in der Welt dar. Ich glaube, wenn es keine Polizei gäbe in unserem Land, wenn es keine Gerichte gäbe, wenn es keine Gesetze gäbe, dann gäbe es sehr viel mehr Böses. Und jetzt sage ich noch so eine Klammerbemerkung, einfach aus meiner politischen Überzeugung heraus. Ich glaube, es gäbe auch mehr Kriege auf der Welt ohne Armee. Das ist aber meine persönliche politische Überzeugung. Also es braucht diese Formen, um das Böse abzuschrecken. Nicht um Polizeigewalt, darf es ja nicht geben, oder? Wenn nicht Gewalt zuerst da ist. Sonst wäre das schrecklich. Aber um das Böse einzuschränken, braucht es auch Polizeigewalt oder Kraft. Natürlich kann sich die Sündhaftigkeit des Menschen auch auf die Regierungen selbst nachteilig auswirken. Das haben wir letzten Sonntag betrachtet mit dem Kindermord, wozu der Pharao aufgefordert hat. Übrigens nur so nebenbei, alle Segnungen der allgemeinen Gnade können immer fürs Gute oder fürs Böse verwendet werden. Zum Beispiel, was soll ich für ein Beispiel machen? Zum Beispiel die Entdeckung der Atomkraft. Kann man für eine Atombombe verwenden. Ich finde das nicht sehr sinnvoll. Aber man kann das durchaus tun. Und so gibt es wahrscheinlich für alles irgendein Beispiel, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt aber nicht ganz sinnvoll, das so zu verwenden. Ja. Bei allem Kunstvollen kann man schreckliche Filme machen oder schöne, gute, christliche Filme und so weiter. Also alle Segnungen der allgemeinen Gnade Gottes können für gute und böse Zwecke benutzt werden. Es gibt noch weitere Organisationsformen. Ich meine, dass all diese Formen auch ein Ausdruck der allgemeinen Gnade sind, wie die Bildungseinrichtungen, Firmen, Kapitalgesellschaften, freiwillige Vereinigungen und zahllose Beispiele normaler menschlicher Freundschaft. Überall, wo es Freundschaften gibt, ist das ein Ausdruck der allgemeinen Gnade Gottes. Dann gibt es noch den religiösen Bereich. Und da sagt uns Jesus, bittet für die, die euch verfolgen. Jetzt meine Frage, wenn wir beten für Ungläubige, die uns verfolgen, erhört dann Gott das Gebet und tut ihnen Gutes? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Sonst wäre es ja einfach zu beten für diejenigen, die uns Böses tun. Sagen, Jesus segne dir, weil wir wissen, er macht sowieso nicht, oder? Dann können wir für die Feinde gut beten, wenn Gott unser Gebet, das fürs Gute ist, nicht erhören würde. Nein, ich glaube, Gott erhört wirklich unser Gebet. Und deshalb tut er denen, die uns Leid tun, auch Gutes, wenn wir das ist allgemeine Gnade. Wir sollen auch beten für alle Menschen nach 1. Timotheus 2,1. Für Könige, für die Obrigkeit vor allem. Und ich glaube, auch das bewirkt etwas. Also diese Obrigkeit, wenn wir für den Bundesrat beten, das bewegt etwas beim Bundesrat. Das kommt uns dann am Schluss zugute, klar, aber ihm zuerst. Also, allgemeine Gnade heißt auch im religiösen Bereich, dass Gott so gefügt hat, dass er auf unser Gebet hört und jeden Menschen damit segnet. Dann noch die Frage, erhört Gott auch das Gebet von Ungläubigen? Hier muss ich sagen, dass wir nirgends in der Bibel eine Verheißung haben, dass Gott auf ein Gebet eines Ungläubigen hört. Wir haben nur die Verheißung, dass Gott auf unser Gebet, das seiner Kinder, die wir im Namen Jesu durch den Heiligen Geist beten, hört. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht auch auf das Gebet von Ungläubigen hören kann. Macht er manchmal auch so. Stoßgebete und so. Und ich meine, in diesem Sinn ist auch 1. Timotheus 4, Vers 10 zu verstehen, wo steht, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Ich verstehe dort das Wort Retter im Sinne von jemand, der aus Not rettet. Nicht im Sinne von jemand, der aus der Sünde rettet. Und Gott ist jemand, der aus der Not rettet, das kann er für alle Menschen sein. Besonders der Gläubigen, denn uns rettet er auch aus der ewigen Not. Es ist auch so, dass Menschen, wenn sie in Kontakt mit einer Gemeinde kommen, religiöse Erfahrungen machen können. Ich habe auch schon gehört von Menschen, die im Gottesdienst saßen und dann sagten, das hat mir so gut da. Mir wurde es so warm ums Herz. Es war schon schön, diese Atmosphäre hier. Das ist dann auch ein Ausdruck der allgemeinen Gnade, zuerst einmal. Überhaupt ist jedes Mal, wenn ein Mensch das Evangelium hört, dies ein Akt der allgemeinen Gnade. Denn Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. So, das war jetzt ein langes Kapitel oder ein langer Punkt. Einfach viele Beispiele. Und ich hoffe, wenn ihr das nächste Mal so durchs Leben geht und etwas Wunderbares erlebt, dass ihr daran denken könnt, wow, Gott, so genial. Wow, danke für deine allgemeine Gnade, dass du uns, die wir es nicht verdient haben, noch so viel Gutes zukommen lässt. Jetzt aber noch der Punkt, dass es auch eine wechselseitige Bereicherung der allgemeinen und besonderen Gnade gibt. Es ist nämlich so, dass wir als Gläubige durch die allgemeine Gnade beeinflusst und bereichert werden. Als Gemeinde. Nur zwei Beispiele dazu. Dass es hier ein Gemeindegebäude gibt und ganz viele Orten auf der Welt, hängt damit zusammen, dass Gott unglaublich gnädig ist mit uns. Und es Menschen gibt, die können Stromkabel verlegen. Klar, ich habe gehört, der zweite Elektriker sei besser gewesen als der erste. Mit dem war Gott vielleicht ein bisschen gnädiger noch als mit dem ersten, aber das ist ein Thema für sich. Jedenfalls, wir sind doch dankbar, dass Gott diese Gnade schenkt. Ich weiß nicht, ob der gläubig ist, muss er nicht, um uns segnen zu können. Denn kann Zimmerleute, Handwerker und so weiter, die es braucht, um Gebäude zu bauen. Oder ein anderes Beispiel, dass ich hier diese Bibel hier vor mir habe, in dieser Form. Das hängt damit zusammen, dass Gott unglaublich gnädig ist. Und es Menschen gibt, die können drucken. Andere können Schrift setzen. Andere können Bäume fällen fürs Papier. Vielleicht braucht es auch noch einen Förster oder keine Ahnung, einen Bauern, der Bäume pflanzt. Und dann das Leder hier. So, braucht es auch irgendjemand, der... Wie auch immer... Es braucht so viele Menschen, die Gott allgemein gnädig ist, damit es zu so einem Ding kommt, zu einer Bibel, wo ich Gottes Wort dann höre. Es gibt aber auch das Umgekehrte, dass durch die besondere Gnade ungläubige Menschen beeinflusst und bereichert werden. Nämlich dann, wenn Menschen Jesus Christus kennenlernen, sich ihm öffnen, umkehren und jetzt sagen, Jesus, jetzt möchte ich als Folge deiner unglaublichen, besonderen Gnade auch so leben, wie es du von mir möchtest. Und dann sind wir ein Segen für alle Menschen um uns herum. Dann kann die Obrigkeit uns genießen, weil wir tun, was sie will, sofern es ihm nicht einem Gebot Gottes widerspricht. Oder unsere Nachbarn können uns genießen, weil die denken, wow, unser Nachbar ist so zuvorkommend. Oder unsere Mitarbeiter, unsere Chefs denken, wow, der arbeitet ehrlich und zuvorkommend und ist nicht nur auf seinen Vorteil aus und so. Also werden auch ungläubige Menschen durch die besondere Gnade bereichert. Oder wenn wir beten als Kinder Gottes für Ungläubige und Gott verheißen hat, ich werde dein Gebet so erhören, wie du beten würdest, wenn du wüsstest, was ich weiß, oder? Und dann erfüllt Gott das Gebet im besten Sinne. Dann dürfen auch Menschen, die nicht gläubig sind, davon profitieren. Oder wenn wir Werke der Barmherzigkeit zeigen, dann genießen andere Menschen das. Also die besondere Gnade, die uns als Menschen total verändert, übt einen Einfluss aus auf die Gesellschaft, auf die Gesetze, die Sitten, die Glaubensüberzeugungen und so weiter. Ein Beispiel dazu. Die Sklaverei wurde abgeschafft, weil Gläubige sich für die Sklaven eingesetzt haben. Die Frauenrechte gab es auch durch die Gläubigen. Schulbildung, Wertschätzung von Arbeit, Sparsamkeit, Ehrlichkeit und so weiter ist alles auf den Einfluss der Bibel zurückzuführen. Wer das nicht glaubt, kann ja mal das Buch der Mitte, von Vishal Mangalwadi lesen. Er hat ein sehr dickes Buch geschrieben, er ist Inder und er blickt von einem nicht-christlichen Land auf die christlichen Länder und zeigt auf, wie wir beeinflusst worden sind von der Bibel. Oder eine andere Idee ist, geht mal in ein nicht-christliches Land, lebt dort mal ein Jahr und dann seht ihr, was alles anders ist und wie sehr wir durch die Bibel geprägt worden sind. Unglaublich fest. Ja. Das ist dann die besondere Gnade, von der alle Menschen genießen dürfen. Jetzt noch eine andere Frage. Warum erweist denn Gott allgemeine Gnade? Drei Gründe möchte ich erwähnen. Erster Grund, weil Gott Menschen retten möchte. Deshalb ist er allen Menschen gnädig. In 2. Petrus 3, Vers 9 bis 10 steht, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Dort steht, es ist nicht so, dass Jesus noch nicht gekommen ist, weil er es vergessen hat, dass er zurückkommen wollte. Sondern er ist deshalb noch nicht gekommen, damit wir als Menschen noch die Möglichkeit haben, zu Gott umzukehren. Und deshalb ist Gott allen Menschen gnädig, damit wir die Möglichkeit haben, umzukehren. Römer 2, Vers 4 heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Hey, hast du vergessen? Gott tut so viel Gutes, damit du umkehrst. Und dann noch ein anderer Gedanke. Es ist ja so, vielleicht habt ihr ungläubige Eltern. Und denen war Gott allgemein gnädig, dass sie euch gebären konnten und ihr Jesus Christus kennenlernen durftet und so gerettet sein dürft. Also Gott ist auch deshalb allen gnädig, weil ganz viele Kinder Gottes entstehen, also nicht im geistlichen Sinn, sondern im ganz natürlichen Sinn, zukünftige Kinder Gottes, so muss ich sagen. Dann ein zweiter Grund, warum Gott allgemein gnädig ist, ist der Erweis der Güte und des Erbarmens Gottes. Gott liebt alle Menschen und er ist gütig gegen alle. Und wenn ein Mensch umkehrt, dann freut sich Gott. Unglaublich fest. Und Gott hat nach Hesekiel 33, Vers 11 keine Freude am Tod des Gottlosen. Deshalb ist er allen gnädig, weil er nicht will, dass ein Mensch verloren geht. Weil er allen Menschen Gutes zeigen möchte. Noch ein dritter Grund, weil Gott seine Gerechtigkeit erweisen möchte. Wir alle Menschen ausnahmslos genießen Gottes allgemeine Gnade. Und wenn wir jetzt die besondere Gnade Gottes ausschlagen, dann ist das Gericht Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes. Muss man so sehen, oder? Jetzt stehen wir vor dem Richterstuhl von Jesus Christus nach unserem Tod und dann zeigt uns Gott noch einmal auf, wie er uns unglaublich gesegnet hat als Menschen. Das war nicht verdient und das war gut und das war schön und das und das. Und dann kommt vielleicht so die Frage, und warum hast du nicht an mich geglaubt? Warum hast du die Vergebung nicht angenommen? Warum hast du abgelehnt damals? Und dann merkt der Mensch, ja, Gott ist gerecht. Er hat so gut mit mir gemeint und ich habe es ausgeschlagen. Seine besondere Gnade ausgeschlagen. Eduard Böhl, er war Dogmatikprofessor im 19. Jahrhundert, glaube ich so um 1870 herum. Er schreibt in seiner Dogmatik, habe ich heute noch gelesen, wer hat Schuld, wenn die Heiden verloren gehen, wodurch Gott sich in seiner Güte ihnen so nahe stellt? Schön ausgedrückt, oder? Wer ist schuld, wenn jemand verloren geht, wenn doch Gott allen seine Güte so zeigt? Ja, wir selbst. Oder John MacArthur ist ein aktueller Bibellehrer. Er schreibt in seiner Dogmatik oder biblischen Lehre, obwohl die Sünder die Wahrheit des Evangeliums in Ungerechtigkeit niederhalten, erweist ihnen Gott Gnade, was ihre Verwerfung des Schöpfers unentschuldbar macht. Also Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er uns allen so gnädig ist und wenn wir dann nicht angemessen auf das Evangelium reagieren, ja, dann ist es gerecht, dass wir die Strafe erfahren. Zum Schluss noch, was ist unsere Antwort auf die Lehre von der allgemeinen Gnade? Oder anders ausgedrückt, was bedeutet jetzt das praktisch für uns? Zunächst einmal muss ich hier noch einmal sagen, die allgemeine Gnade bedeutet nicht, dass diejenigen, die sie empfangen, errettet werden. Das müssen wir schon sehen. Sogar die Menschen, die am meisten von dieser Gnade erleben, ich meine damit vielleicht die begabtesten, die intelligentesten, die wohlhabendsten, die mächtigsten Menschen der Welt, brauchen immer noch das Evangelium und schlagen es manchmal aus, obwohl sie so gesegnet worden sind von Gott. Und sogar diejenigen Menschen, die am moralisch besten leben, brauchen auch das Leben und Sterben von Jesus. Äußerlich mag so aussehen, dass Menschen keine Bedürfnisse haben, weil es ihnen so gut geht. Und trotzdem sagt die Bibel, dass wir Menschen von Geburt an Feinde Gottes sind, gegen Jesus Christus eingestellt. Zweiter Punkt noch. Wir müssen uns davor hüten, das Gute, das Ungläubige tun, als völlig böse zu verachten. Manchmal haben wir vielleicht als Christen die Tendenz, dass wir denken, wow, wir, die wir da besonders Gnade erlebt haben und vom Heiligen Geist wie verändert werden, wir sind moralisch halt besser als diejenigen, die da unglaublich, ah, oh, so wie der lebt, geht er gar nicht. Und dann kann es sogar so weit gehen, dass wir auch das Gute, das Menschen tun, ja, verachten. Aber wenn wir die Lehre der allgemeinen Gnade verstanden haben, dann können wir sagen, ja, auch Menschen, die Gott nicht kennen, tun viel Gutes. Und wir dürfen dafür dankbar sein. Für jede Freundschaft, jeden Akt der Freundlichkeit kommt alles letztlich von Gott. Und er verdient dafür die Ehre und Herrlichkeit. Und jetzt zum Schluss noch. Die Lehre von der allgemeinen Gnade sollte unsere Herzen zu viel größerer Dankbarkeit gegen Gott bewegen. Vielleicht geht ihr mal wieder durch die Straßen in eurem Quartier, wo ihr wohnt. Wir wohnen ja an einem unglaublich schönen Ort in Aarau. Also dort wohnen die wirklich diejenigen, die eben das Geld haben. Die wohnen dort, wo wir wohnen. Also wir wohnen in einem Block, mitten in einem Quartier, wo die Menschen wohnen, die Geld haben. So ist es. Ja. Ein bisschen korrekter ausgedrückt. Aber was ich sagen will, ist, manchmal laufen wir durchs Quartier und dann sagt meine Frau öfters, oh, das Haus ist so schön, der Garten, der Swimmingpool und so. Und ich habe früher dann oft gedacht, ah, aber wir werden nie so wohnen, bin ich überzeugt. Also, ich habe mich entschieden vor vielen Jahren, ich möchte einen Weg einschlagen, der vielleicht einen gewissen kleineren Lohn gibt, als wenn ich einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Es geht uns sehr gut. Muss ich auch sagen, aber ja, vielleicht werden wir nie so in einem schönen Haus wohnen. Aber jetzt könnte man ja, wenn man durch die Straßen geht, das nächste Mal denken, wow Gott, deine allgemeine Gnade, danke, dass du es Menschen so gut gehen lässt. Oder wenn wir in der Natur wandern, dann sehen wir einen verschwenderischen Gott, der es unglaublich gut meint mit uns. Die nächsten Ferien, vielleicht gibt es die ja, dass ihr trotzdem in die Berge geht jetzt, Skifahren oder was auch immer, oder wandern im Sommer, dann denkt doch das nächste Mal daran, das ist allgemeine Gnade Gottes, wir haben das nicht verdient. Und dann können wir dankbar sein für Gott. Und jetzt noch ein Punkt. Auch für die Wissenschaft sollten wir Gott dankbar sein. Zum Beispiel für die Medizin. Gerade in der aktuellen Zeit bin ich manchmal doch sehr erstaunt über gewisse Äußerungen von Gläubigen, die da irgendwie sagen, ja, du musst nur glauben, wer zum Doktor geht, glaubt zu wenig. Oder wer keine Medizin, wer Medizin nimmt oder wer sich impfen lässt. Oder so. Man macht wie einen Gegensatz zwischen Glaube und Medizin, Glaube und Wissenschaft. Oder auch Glaube und rational erkannte Schutzmaßnahmen, habe ich auch schon so gehört. Ja, wenn du, demjenigen, der unter dem Schirm des Höchsten ist, kann doch das Coronavirus nichts anhaben und so. Ja, aber es sind auch Gläubige gestorben jetzt. Ich meine, es sind keine echten Gegensätze. Glaube und Medizin, Glaube und Wissenschaft. Und bitte, ich möchte jetzt keine Diskussion lostreten zur Impfung, zu dieser Impfung jetzt gerade. Ich meine, das ist, kann man diskutieren, Güterabwägung so, Nachteile, Vorteile und so. Können wir ein anderes Mal diskutieren. Aber grundsätzlich bin ich kein Impfgegner. Ich bin sehr dankbar für viele Impfungen, die es gibt. Warum? Weil das ist ein Ausdruck der allgemeinen Gnade Gottes. Und wenn ihr jetzt immer noch Impfgegner seid, dann ersetzt es halt mit dem Aspirin. Oder was auch immer. Gott auch in die Natur hineingelegt. Es gibt auch natürliche Dinge, die uns helfen. Das ist alles ein Ausdruck von Gottes allgemeiner Gnade, dass man entdeckt hat, naturwissenschaftlich, oder? Weil man die Natur studiert hat. Und da dürfen wir unglaublich dankbar sein und müssen keinen falschen Gegensatz zwischen Glaube und diesen Naturwissenschaften machen.